Hallo zusammen.
Guten Tag.
Ich glaube, so super sieht es gar nicht aus, als dass man im Moment in Urlaub fahren kann, so richtig.
Meinst du, der nächste Lockdown steht ins Haus?
Lass uns schnell nochmal ein Urlaubsziel planen, bevor wir da drin sind.
Ach, zumindest theoretisch können wir das machen, oder?
Ja.
Johannes, dann sag's mir doch. Ich rate einfach, du wirst wahrscheinlich nach Norwegen.
Ja, das soll da toll sein. Diese Fjorde und dieses ganze Wasser und diese unheimlich unterschiedliche Landschaft, ich fände das spannend.
Das finde ich gut. Mich würde es eher so nach San Marino ziehen, weil ich überhaupt nicht weiß, wo es ist. Aber vielleicht finden wir das ja im Laufe unseres Podcasts mal raus.
Ja, mal sehen, ob Bernhard dann irgendwann dorthin findet.
Genau. Sollen wir direkt starten oder möchtest du noch was Schönes sagen?
Ja, ich würde gerne sagen, mit welchen Ländern wir uns heute beschäftigen.
Ach ja, mach doch mal.
Wir beschäftigen uns heute nämlich mit den Ländern von Norwegen bis Serbien. Los geht's!
Yay! Den Anfang macht das Land Norwegen. Und Norwegen ist seit 1960 beim ESC dabei und auch bis auf wenige Ausnahmen ganz konstanter Teilnehmer. Nach 25 Jahren Teilnahme kam dann der erste Sieg. Das war ein bisschen spät, das war 1985 und es folgten dann Siege 1995 und 2009. 2009 war das Rekordjahr, da erinnern sich wahrscheinlich auch viele dran. Wir haben es auch schon oft erwähnt, da hat Alexander Rybak den ESC gewonnen und das erste Mal in der Geschichte des ESC die 300-Punkte-Marke geknackt mit seinem Geigenstück.
Diese Marke war auch unerreicht, bis sich das Voting-System nochmal geändert hat.
Stimmt, also nach dem alten Voting-System hält Alexander Rybak den Rekord und den kann ihm auch keiner mehr nehmen, solange das Voting-System nicht nochmal geändert wird. Aber was Rekorde betrifft, da gibt es noch einen anderen, nämlich einen Negativrekord. Denn Norwegen ist 11-mal Letzter geworden.
Das muss man auch erstmal schaffen.
Das ist irgendwie eine Leistung. 11-mal diesen letzten Platz. Und den Rekord teilt sich Norwegen mit Finnland. Finnland ist auch 11-mal Letzter geworden. Obwohl man sagen muss, dass Norwegen insgesamt ein recht erfolgreiches Land ist. Es sprangen viele mittelprächtige Platzierungen heraus, aber wie gesagt auch 3 Siege. Und ich habe noch einen Rekord rausgesucht, nämlich 1995 hat der Siegertitel Nocturne, hieß der, nur einen 40-sekündigen Gesangspart gehabt. Alles andere war instrumental. Trotzdem hat das Ganze gereicht zum Sieg. Ist ja ein unheimlich schönes, melodisches, typisch norwegisches Lied in meinen Ohren. Wie gesagt, 40 Sekunden wurde gesungen.
Kann man sich heute gar nicht so vorstellen, dass eine nahezu fast komplette Instrumentalperformance den ESC gewinnen würde.
Nee, die einzigen Instrumentalperformances, die man so von heute typischerweise kennt, sind ja immer nur die Momente, in denen der Künstler wie wild tanzt. Aber auch das war ja in diesem norwegischen Beitrag nicht so. Das war leichte Geigenmusik, die dann eingespielt wurde. Also hatte auch nichts mit Tanzunterbrechung zu tun.
Vielleicht da noch ein bisschen realistischer, weil es ja noch ein Orchester gegeben hat.
Ja, zumindest war es live.
Ja. Heutzutage wäre es noch irrsinniger, wenn ein nahezu Instrumentalsong gewinnen würde von Band.
Das wäre aber dann auch schon, das hätte meinen Respekt dann aber auch schon irgendwie wieder verdient.
Das wäre dann tolle Promo, tolle Bühne, irgendwas richtig gut gemacht, aber irgendwie auch ein bisschen traurig wäre es.
Ja, aber trotzdem natürlich verdient gewonnen 1995, ist auf jeden Fall interessant, sich das anzusehen und die Wirkung war trotz eines reduzierten Gesangsparts auf jeden Fall da. Was kann man sonst noch zu Norwegen sagen? Sie sind nur 2-mal im Halbfinale ausgeschieden, also daran kann man auch erkennen, dass das Land eigentlich relativ erfolgreich war. Da gibt es ja Länder, die regelmäßig rausgeschmissen werden. Ein 2-maliges Halbfinale aus ist, glaube ich, ganz gut. Und sie liefern ja auch immer eine gewisse Qualität und einen gewissen Wiedererkennungswert. Die Musik klingt oft sehr düster mit solchen, ja, eisigen Elementen. Also das, was man eigentlich auch von dem Land Norwegen erwartet.
Ja, es ist immer qualitativ, finde ich, relativ hochwertig. Es reicht manchmal nicht für die ganze Spitze, aber man kriegt immer eigentlich irgendwas Solides vorgesetzt. Mal geht es ein bisschen höher nach oben, mal ein bisschen weniger. Aber es ist irgendwo schon eine Bank, dass man sagt, Norwegen produziert am Fließband Finalteilnehmer.
Ja, und gewinnen kann ja natürlich immer nur einer von durchschnittlich 40 Teilnehmern. Was Norwegen eigentlich immer schafft, ist Aufmerksamkeit zu erregen, dadurch auch große Erfolge zu feiern, auch wenn es nicht immer für den Sieg reicht. 2019 hätten sie zum Beispiel, wenn nur ein Televoting da gewesen wäre, den ESC tatsächlich gewonnen.
Ja, mit Kaino.
Und Spirit in the Sky.
Das war wirklich eine sehr, sehr tanzbare Nummer. Ich erinnere mich daran, an das Konzert in Amsterdam, ein Vorkonzert, wie die Leute zu diesem Song abgegangen sind. Also es war wirklich gigantisch.
Es war wirklich grandios und hat sich auch von dem Siegertitel in dem Jahr von Arcade von Duncan Lawrence extrem unterschieden und hat deswegen auch genug Aufmerksamkeit bekommen.
Es wäre mein lieberer Siegertitel gewesen.
Ach Johannes, sag mal, das ist auch unfreundlich. Was ich auch noch schön finde an Norwegen, ist der große Vorentscheid, den sie jährlich stattfinden lassen. Ich glaube, es gab erst einen einzigen Titel, der ohne Vorentscheid, also intern ausgewählt wurde. Das Publikum wird jährlich befragt und das ist auch gerade in den letzten Jahren ein gigantisch großer und toller Vorentscheid, den ich mir immer sehr gerne ansehe.
Ja, auf jeden Fall. Ich fand sogar im letzten Jahr, dass ein bisschen Schweden sogar den Rang abgelaufen hatte. Ich fand den qualitativ unheimlich hochwertig und nach meiner Sicht entwickelt sich da was in Norwegen. Also ich habe das, mein subjektives Gefühl, dass es von Jahr zu Jahr in den Vorentscheiden bessere Qualität gibt.
Weiter so.
Machen wir weiter mit Österreich. Österreich nimmt seit 1957 am ESC teil und kommt insgesamt auf 53 Teilnahmen. Zweimal gewann Österreich den ESC. Einmal 1966 mit dem schon vorher mal in einem anderen Podcast erwähnten Udo Jürgens und 2014 mit der großartigen Conchita Wurst. Da kam dieser Sieg relativ unerwartet. Man erwartete eine Finalteilnahme vielleicht, eine interessante Show, aber nicht diese Wahnsinnsstimme und diese Wahnsinnsperformance, die dann am Ende rauskam. Und spätestens nach 30 Sekunden Halbfinale wusste man schon, das Ding geht durch die Decke, das wird gewinnen.
Und es ist insgesamt nicht nur ein Highlight von Österreich geworden, sondern ein Highlight der ESC-Geschichte, wie Conchita Wurst da den Sieg nach Hause gebracht hat. Richtig, richtig schön.
Ja, ein toller Song, wie wir das auch schon mal erwähnt hatten. Wie aus einem Bond-Film.
Ja, also wir können gar nicht genug über Conchita Wurst schwärmen.
Viermal schaffte allerdings Österreich auch die niedrigste Punktzahl. Sie gingen viermal mit 0 Punkten nach Hause. 62, 88, 91 und 2015 beim Heimspiel. In den letzten Jahren versucht Österreich aus meiner Sicht immer wieder moderne, allerdings nicht zu Mainstream-artige Popsongs zu liefern. Das gelingt mal besser, mal schlechter. Versuchen, sich am Zeitgeist zu orientieren, versuchen auch divers zu sein mit verschiedensten Künstlern. Aber der ganz, ganz große Wurf ist ihnen nicht wieder gelungen. Ein dritter Platz war es nochmal 2018 in Lissabon. Aber das kann man schon den größten Erfolg seit dem Sieg von Conchita Wurst auch so betiteln.
Zumindest, aber ich weiß nicht, ob das jetzt nur mein Empfinden ist, ist ein bisschen mehr Qualität reingekommen. Also man hat doch auch schon oft mit Trash es versucht oder mit nur so halbgar produzierten Songs in den letzten Jahren ist da schon auch ein bisschen mehr Qualität reingekommen. Das ist so mein Empfinden. Mhm. Aber ob das funktioniert, weiß man natürlich immer nicht.
Nein, aber wie du schon sagst, es ist ein bisschen mehr Qualität drin. Also Österreich entwickelt sich zu einer Nation, von der man eigentlich enttäuscht ist, wenn sie im Halbfinale ausscheidet. Und das war nicht immer so.
Ja, richtig. Und das Österreich ist ja oft eine Überraschungskiste. Also wenn ich dir jetzt aufmalen sollte, was werden die wohl in der kommenden Saison veröffentlichen? Ich kann es dir gar nicht sagen, weil es immer so unterschiedlich gewesen ist. Es ist jetzt nicht so vorhersehbar wie zum Beispiel bei einem Land wie Griechenland, wo man sagt, ach, ich könnte mir vorstellen, dass es tanzbar ist, dass ein paar griechische Musikelemente drin sind. Das ist das Spannende bei Österreich, finde ich, dass man sich gut überraschen lassen kann und auch oft erstaunt ist, mit welcher Art der Musik oder mit welchem Interpreten sie dann kommen.
Ja, sehr spannend. Aber so soll es ja im Prinzip ja auch sein bei manchen Ländern. Ich finde, es ist wichtig, dass man die Länder hat, die immer in die ähnliche Richtung gehen. Es ist aber auch schön, dass man diese Länder hat, die einen manchmal überraschen.
Ja.
Wir haben für Österreich auch einen Anspieltipp für euch. Und zwar von 2014. Conchita Wurst natürlich mit ihrem Sieg damals. Und Rise Like a Phoenix. Toller Song. Hört und schaut ihn euch mal an. Beides grandios. Sowohl die Studioversion als auch die Live-Version beim ESC. Die ist noch mal einen Tick besser.
Machen wir weiter mit einem Land, das seit 1994 beim Contest dabei ist. Ich spreche von Polen. Polen, wie gesagt, startete 1994 mit einem zweiten Platz, also direkt ein ganz großer Erfolg beim ESC. Danach flaute das Ganze aber so ein bisschen ab und man kann Polen insgesamt als weniger erfolgreiches Land bezeichnen. Was ich besonders auffällig finde, ist, dass gerade in den letzten Jahren man auch einen Einblick bekommt, wie stimmt die Jury ab und wie läuft das im Televoting, dass man sehen kann, dass da die Meinungen tatsächlich oft auseinandergehen. Der ein oder andere kennt doch bestimmt die Butterstampf-Performance von 2014.
Oh, eine tolle Performance. Du und ein toller Song.
Du bist Fan davon, ne?
Ich mag das.
Ich mag das auch und da sind wir auch nicht alleine. Im Televoting konnte der 5. Platz erreicht werden, aber die Jury rankte das Ganze irgendwie auf Platz 15 oder sowas, sodass der Titel 2014 aus der Top 10 in der Gesamtwertung rausflog.
Unverdient. Ich fand, der hatte absolut Top 10 Potenzial, wenn man diesen Auftritt gesehen hat. Also ja. Der war ja sehr, sehr stimmig von vorne bis hinten, vom Song, von der Performance, vom Staging, von der Inszenierung des Ganzen. Ich fand das richtig, richtig gut.
Es war Unterhaltung pur und auch die YouTube-Klicks, die damals ja so unheimlich wichtig waren. Das Lied hatte mehrere Millionen Zuschauer schon vor dem Contest. Man konnte eigentlich erahnen, dass das wohl wahrscheinlich ein Publikumsliebling werden würde. Deshalb irgendwie total unverständlich, dass da eine Jury kommt und das so herabwertet. 2 Jahre später ist das nochmal passiert. Da trat Michael Spack für Polen an mit auch einem ganz süßen Lied. Color of Your Life hieß das, glaube ich. Und der wurde, ich habe es mir extra aufgeschrieben, letzter oder vorletzter bei den Jurys. Und dann war das erste Jahr, wo man ja, glaube ich, in dem Ranking auch sehen konnte, wie stimmt denn jetzt das Televoting-Publikum zu Hause ab. Und da ist er Dritter geworden.
Ja.
Und das war irgendwie unglaublich, wie sehr das auseinanderging. Und er ist eben insgesamt nicht Dritter geworden, sondern nur Achter. Das hat ihn auch extrem in der Gesamtwertung runtergezogen.
Auch sehr unverdient, weil er wirklich einen sehr schönen Song, sehr melodisch hatte. Also, ob das jetzt ein dritter Platz im Televoting gerechtfertigt war, kann man natürlich auch irgendwo diskutieren. Aber ein letzter oder vorletzter Platz, was das gewesen ist, ich weiß es nicht mehr genau, so tief zu setzen bei den Jurys, das war schon sehr hart, fand ich. Und auch nicht gerechtfertigt.
Zeigt eben durch polarisierende Performances, hat Polen auf jeden Fall das ein oder andere Gesprächsthema unter ESC-Fans geschaffen. Und auch was die Songs angeht, überlegen sie sich so einiges. Polnische Beiträge wurden bereits auf Polnisch, auf Russisch, auf Deutsch, auf Englisch und sogar auf Spanisch vorgetragen, wenn auch nur in einigen Sätzen in den Liedern. Aber es sind doch schon immer sehr unterschiedliche Songs, die da präsentiert werden.
Ja, man weiß nie genau, was man bekommt. Ähnlich wie bei Österreich, finde ich, ist es immer ein bisschen anders von der Musikrichtung. Es ist immer ein bisschen poppig, aber jetzt nie so klassisch, dass ich jetzt im Vorfeld weiß, es geht genau in die Richtung.
Das ist richtig, man weiß es nicht genau. Was man aber schon weiß, ist, dabei ist bis jetzt leider noch kein Sieg rausgesprungen.
Wäre auch mal was.
Wäre auch mal was und ich glaube, beim Junior Eurovision Song Contest ist Polen deutlich erfolgreicher und hat, wenn ich mich jetzt nicht ganz aus dem Fenster lehne, ich schneide das aber nicht raus, ich stehe zu meinen Fehlern, 2-mal hintereinander gewonnen.
Auch wenn ich nicht der große Experte des Junior ESCs bin, Bernhard hat tatsächlich recht gehabt. Ich habe gerade nachgeschaut. Machen wir weiter mit Portugal. Portugal nahm 1964 zum ersten Mal teil. Bis heute haben sie Stand jetzt, 2021, 52 Teilnahmen. Portugal gelang in der ganzen Zeit ein Sieg. Und zwar 2017. Und zwar mit Salvador Sobral. Einem Sänger, der ganz andere Töne anschlug beim ESC. Irgendwie schaffte er es mit einem sehr, sehr gehauchten, weichen Song das Publikum zu faszinieren und zu verzaubern. Fand ich spannend.
Wir sind, glaube ich, beide nicht so ganz Fan von der Musikrichtung, aber was man auf jeden Fall sagen muss, ist, der hat sich ein bisschen so gegen die Abläufe des ESC gesträubt, wenn ich mich richtig dran erinnere. Der hat in jeder Probe hat er ein bisschen anders performt, der hat sich nicht so lenken lassen und der war halt sehr authentisch in seiner Art, was ihm dann letztendlich auch zum Sieg verholfen hat.
Ja, gleichzeitig waren es ja noch diese Sachen, dass der wohl schwer herzkrank gewesen ist. Teilweise wurde es dann ihm wohl zu viel, dass seine Schwester für ihn geprobt hat bei manchen der Proben. Und mittlerweile geht es ihm wohl gesundheitlich besser. Aber damals war es wohl nicht so gut. Und deswegen hat er sich auch wohl diesen Stress nicht komplett angetan, was man so gehört hat.
Es war auf jeden Fall für einen ESC-Fan auch spannend, ihn auf seiner Reise nach Kiew zu begleiten. Also da ist schon viel passiert und es war sehr berührend.
Ja, auf jeden Fall. Also es machte mit einem irgendwas. Und ich glaube, das müsste der größte Erfolg des Ganzen ja auch irgendwo gewesen sein.
Seit 1993 ist Rumänien beim Eurovision Song Contest dabei. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Johannes, ich habe lange Zeit geglaubt, dieses Land kann im Halbfinale einfach nicht ausscheiden. Es war lange Zeit so, dass ich dachte, ein Brett nach dem anderen, es reicht zumindest immer für die Qualifizierung fürs Finale am Samstag.
Ja, da war man eigentlich schon fest von ausgegangen. Rumänien ist eigentlich gesetzt. Konnte man in seinen internen Listen immer schon erwähnen, Rumänien ist dabei.
Ja, genau. Und deswegen sage ich das auch, weil ich war so sauer auf Rumänien, als das irgendwann nicht mehr so war. Weil wir machen ja auch so ein kleines Tippspiel auch mit unserem ESC-Freundeskreis. Und das hat mir tatsächlich meine Quote im Jahr 2018 versaut, weil ich gar nicht drüber nachgedacht habe, ist das jetzt ein guter Song oder nicht. Ich habe Rumänien einfach ins Finale gesetzt, weil Rumänien in meiner Fantasie halt immer ins Finale kommt. Und was passierte? Sie flogen raus und verloren diesen Status, den, glaube ich, mittlerweile nur noch die Ukraine hat, sich nämlich jedes Jahr fürs Finale zu qualifizieren.
Ja, irgendwie lieferten sie auch jedes Jahr Qualität ab. Das musste man ja auch sagen. Durch geschicktes Nachbarschaftsvoting, gute Qualität der Songs, war eigentlich ein Halbfinale aus nahezu unmöglich. Aber es ist dann doch passiert und es hat sich klar aufgeweicht. Also Rumänien muss jedes Jahr wirklich auch zittern.
Genau, das war nämlich der Startschuss für eine Pechsträhne, weil 2019 war es dann wieder so. Dort flogen sie wieder im Halbfinale raus. 2020 kam das ja dann leider gar nicht zum Contest, aber 2021 geschah es schon wieder.
Ja.
Was ist mit Rumänien los, habe ich mich gefragt.
Ich glaube, das ist einfach der Wandel. Man hat ja auch ähnliche Länder vom Standing her wie Aserbaidschan. Das war ja auch eine ganz, ganz sichere Bank für Finaleinzüge. Und das ist ja auch nicht mehr. Ich glaube, dass sich das einfach ein bisschen gewandelt hat. Vielleicht auch durch Voting-Systeme. Wer weiß.
Ist ja schön, dass sich das ändert, dass das alles ein bisschen unvorhersehbarer ist. Wobei ich allerdings sagen muss, ich in jedem Sommerurlaub habe ich eine Playlist mit ganz vielen tollen rumänischen Dance-Songs. Eigentlich gäbe es gar keinen Grund, im Halbfinale rauszufliegen, wenn ich da dränke an Alexandra Stan, an Ina, an gerade total angesagt die Sängerin Minelli. Die sind alle aus Rumänien. Also die haben eine ganz gut funktionierendes Musikbusiness, was sich sehr auf Dance und auf gute Popsongs konzentriert. Und zum ESC ist ähnlich wie in England, schickt man dann andere Songs, die es dann eventuell schwer haben im Halbfinale. Irgendwie komisch.
Machen wir weiter mit einem der Schwergewichte beim ESC. Auch wenn bisher nur ein Sieg heraussprang. Nämlich mit Russland. Seit 1994 sind die dabei. Und nahmen insgesamt bisher dadurch, Stand 2021, 23 Mal teil. 2008 gelang ihnen der einzigste Sieg, nämlich mit Dima Bilan und Believe. Damals hatten sie extra Timbaland als Produzenten geholt. War damals unheimlich populär als Produzent. Erinnerst du dich da auch noch dran?
Oh ja, das war ziemlich angesagt zu der Zeit.
Unter anderem wurde Bilan von dem Eiskunstläufer Jewgeni Polytschenko, der Doppel-Olympiasieger geworden ist und mehrfacher Weltmeister war, auf der Bühne unterstützt, indem seine kleine Eiskunstfläche auf die Bühne zauberten. Diese Kombination aus unglaublich populärem Produzenten, etwas ganz Besonderes auf der Bühne mit dem Eiskunstschnelllauf-Olympiasieger und einem zeitgenössischen Song, dem aufgeknöpften Johnny Logan-Gedächtnishemd, reichte es zum Sieg.
Und Dima Bilan war ja auch, ich glaube, 1, 2, 3 Jahre vorher auch schon mal beim ESC angetreten. Auch der war gar kein unbekanntes Gesicht. Also da passte dann irgendwie alles.
Genau, 2006 war das Ganze. Da wurde er nämlich mit Never Let You Go schon Zweiter. Also ich glaube, diese Kombination, Russland wollte unbedingt in dem Jahr gewinnen.
Ja, gut geplant und gut durchgeführt und im Kontext der damaligen Zeit hat es gut funktioniert.
Ja, auf jeden Fall. Was ich immer bei Russland das Gefühl habe, für ganz nach oben reicht es manchmal gar nicht, aber für Plätze 2 und 3 ist Russland immer gut. Ich glaube, manchmal in dem einen oder anderen Jurymitglied steckt auch der Wunsch, dass der ESC nicht im nächsten Jahr in Russland stattfindet.
Ich habe für mich als ESC-Fan zum Beispiel beschlossen, das Land auszublenden und sage, es kommt immer sehr gute Qualität aus Russland. Gerade auch die Band Little Big mit dem Lied Uno, das konnte ja alles 2020 nicht stattfinden, fand ich extrem gut. Ich fand im Jahr 2012 diese russischen Omis gut, die ja wirklich auch Kultstatus in ESC-Kreisen haben, fand ich super. Und ich glaube, wir müssen noch über Sergei Lazarev sprechen.
In den letzten Jahren ist Sergei Lazarev auch so ein kleiner ESC-Star geworden. Mit 2 dritten Plätzen und wirklich sehr, sehr prägnanten Auftritten, finde ich. Gerade sein erster Auftritt.
Ja, ich glaube, im Jahr 2015 hat Mons Selmerlöw mit seiner Heroes-Performance ein Haus gebaut. Und im Jahr 2016 hat Sergei Lazarev das Haus abgerissen und einen Wolkenkratzer auf die Stelle gebaut mit seiner Performance. So würde ich es mal bezeichnen. Der hat ja wirklich in 3 Minuten hat der ja... Was hat der nicht alles auf die Bühne gezaubert? Der hat getanzt, der hat gesungen, der ist eine LED-Wand hochgeklettert und ich weiß bis heute immer noch nicht, wie das passieren konnte.
Es war schon sehr clever angestellt.
Es muss unheimlich teuer gewesen sein und es war Faszination pur. Das Lied war gut, man war fasziniert und man muss tatsächlich sagen, das war ähnlich wie gerade auch bei Polen erwähnt, so ein bisschen von den Jurys im Nachhinein runtergewertet. Ich glaube, er hat das Televoting auch gewonnen und wurde aber ziemlich schlecht auch platziert bei den Jurywertungen. Das war gemein.
Ja, und er sah ja auch wirklich relativ gut aus. Das muss man ja auch dazu sagen. Das hat ihm bestimmt auch nicht geschadet. Und aus diesen genannten Gründen ist auch Sergei Lazarev unser Anspieltipp für Russland.
Ja, bitte.
Und zwar mit seinem 2016er Song You Are The Only One. Guckt euch auf jeden Fall auch mal die Live-Version beim ESC an. Diese Bühne ist einfach ein Meisterwerk.
Thunder and Lightning, it's getting exciting. So, jetzt kommt San Marino. San Marino ist seit 2008 dabei und San Marino ist ein sehr unerfolgreiches Land beim ESC, aber es ist ein Land, was unheimlich Spaß macht beim ESC, vorm ESC. Ich finde das lustig und San Marino ist irgendwie jedes Jahr so mein Guilty Pleasure.
Ja, es geht eigentlich nur in die Richtung Guilty Pleasure bei San Marino. Entweder findet man den Song in dem Jahr ganz grausam und man ist froh, dass man das Ganze im Halbfinale dann gegessen hat. Oder es ist wirklich so ein kleines Guilty Pleasure.
Also San Marino ist extrem witzig. Also nach der ersten Teilnahme, es kamen erst so 1, 2 relativ unerfolgreiche Teilnahmen und dann erregte man Aufsehen das erste Mal im Jahr 2012, als sich Ralf Siegel der ganzen Sache annahm und gleich 2 Ikonen auf einmal 2012 mit San Marino zu tun hatten. Nämlich eine Ikone, die es schon lange Zeit gab, wie erwähnt, Ralf Siegel und die Interpretin von 2012, Valentina Monetta, die ab diesem Zeitpunkt zur absoluten ESC-Ikone wurde. Sie trat an mit dem Lied der Facebook-Song. Das Ganze wurde dann aus rechtlichen Gründen direkt über den Haufen geworfen. Der Text musste umgeschrieben werden und sie trat an mit dem, lass mich nicht lügen, dem Social Media Song. Social Network Song.
Ich meine.
Es war ein grausiger Song, aber der war so schlecht, dass der schon wieder gut war. Also.
Es war Trash vom Feinsten.
Es war ESC perfekt.
Mhm.
Entsprach gar nicht den Talenten der Musikerin, aber sie hat sich dadurch so ein eigenes Denkmal gesetzt. Und sie trat mit Ralf Siegel als Komponist und sie als Interpretin auch im Jahr 2013 und im Jahr 2014 an. Mit dem Ziel, ich muss ins Finale. Und das schaffte sie tatsächlich im Jahr 2014 auch. Sie trat, glaube ich, einmal mit einem italienischen Song an, der schon eine bessere Qualität hatte und schaffte das dann mit dem Titel Maybe für San Marino das erste Mal ins Finale und kam dann auch, glaube ich, nochmal wieder im Jahr 2017 mit einem Duett und seitdem ist Valentina Monetta ja so eine der Ikonen der ESC-Geschichte, also die kann man aus dem ESC nicht mehr wegdenken.
Die hat echt schon Kultstatus.
Ja, nicht weil sie so viel Erfolg hatte, sondern weil sie sich nicht abwimmeln lässt.
Sagen wir mal eher, sie ist sehr hartnäckig. Und sie trat mit ziemlichem Mist auf und kam aber trotzdem wieder.
Und ich liebe sie einfach. Valentina Monetta ist grandios.
Aber das ist ja nicht die einzigste Künstlerin oder Künstler, der bei San Marino wiederkehrend war. Ich erinnere mich noch an Serhat.
Ja, Serhat, ein türkischer Sänger, der zweimal für San Marino angetreten ist und es auch beim zweiten Anlauf dann ins Finale geschafft hat.
Und ich fand, das ging in die gleiche Kerbe bei San Marino. Es war so ein Guilty Pleasure in beiden Auftritten zwischen Trash und wirklich, och, ich mag's eigentlich.
Ja, das ist wirklich so. Also damit hat San Marino so eine kleine Nische gefunden, wo man sagt, man muss einfach so was unglaublich fast schon Schlimmes hinschicken, wo aber der Hörer an dem Abend durch aufgelockert wird, weil sich das kaum einer mehr traut. So war es in den letzten Jahren auch. Die erste Teilnahme San Marinos, da trat eine Sängerin an, die heißt Zenit und die kam jetzt in den letzten Jahren ja auch wieder. 2020 ist das Ganze ausgefallen, aber 2021 schaffte auch sie es ins Finale.
Ja.
Und der Song war nicht weniger trashig.
Auf gar keinen Fall, wenn der Trash nicht nochmal sich ein bisschen gesteigert hat.
Ja.
Also, das kann ja auch wirklich eine Marktlücke sein. Und das ist das, was ich jedes Jahr von San Marino erwarte. Trash. Wenn sie mit einem ernsthaften Song um die Ecke kommen, den würde ich ihnen nicht abkaufen.
Nee. Und es wäre ein unheimlicher Verlust, wenn San Marino sich eines Tages entscheiden würde, nicht mehr beim ESC mitzumachen. Weil gerade das, was die bedienen, diese kleine Kerbe, das macht sonst kaum einer. Also alle wollen da auch ernst genommen werden als Land und wollen Erfolg haben. Und San Marino geht das ein kleines bisschen anders an. Und das Allerschönste ist, sie haben in der kommenden ESC-Saison einen Vorentscheid.
Oh, das wird wieder sehr interessant. Kommen wir also jetzt zu unserem aktuellen Branchenprimus, würde ich so sagen. Wir sprechen natürlich von Schweden. Schwedens erste Teilnahme war 1958 und bisher sprangen für Schweden 6 Siege heraus. Einen sind sie damit noch hinter Irland. Schweden war besonders in den 2000ern besonders erfolgreich. 2011 der dritte Platz von Erik Sade. 2012 dann der Sieg von Loreen. Und dann ging es für Schweden richtig erfolgreich weiter. Nämlich 2014 ein dritter Platz, 2015 wieder ein Sieg. Und dann reiht sich eine Top-Platzierung an die nächste. Ein fünfter Rang 2016, ein fünfter Rang 2017, ein siebter Rang 2018, was schon fast ein Misserfolg gewesen ist. Kaum vorzustellen, oder? Und wieder ein fünfter Rang 2019 dann. Und letztes Jahr gab es einen richtigen Knacks. Es war nämlich keine Top-10-Platzierung. Es war nur ein 14. Rang. Und die Schweden, die für sich ja auch selbst irgendwo behaupten können, den stärksten Vorentscheid aller Nationen zu haben mit den Melodiefestivalen, haben, finde ich, manchmal so viel Material da drin. Eine Zeit lang war es für mich einfach vom Gefühl her, die können ihr Finale schicken und das wäre die Top Ten.
Ja, das war in einigen Jahrgängen tatsächlich so, ne?
Da waren Leute, die flogen in der ersten Show raus, die hätten jeden anderen Vorentscheid in Europa gewonnen.
Ja, da gab es tatsächlich auch Petitionen, in denen man darum bat, anderen Ländern, die gar nicht so eine große Auswahl haben, doch ein paar rausgeflogene Songs aus Schweden zuzuschustern.
Was auch eine gute Idee in manchen Jahrgängen gewesen wäre.
Hat man natürlich nicht gemacht, weil ich glaube, die Schweden sind sehr, sehr stolz auf die Musik, die sie machen. Und es ist auch tatsächlich eine große Ehre, beim Melodiefestivalen dabei zu sein und eben auch durch den Sieg Schweden beim ESC zu vertreten.
Ja, und durch dieses tolle Melodiefestivalen produzieren sie halt auch jedes Jahr einen Song, den man um den Sieg auch ernst nehmen muss. Also der Sieg führt für mich in den letzten Jahren nur über Schweden.
Weil Schweden oft der kleinste gemeinsame Nenner auch ist, ja, ne? Wenn es gar keinen Favoriten gibt,
ja,
dann ist Schweden tatsächlich ein Land, was allein, weil es Schweden ist, schon Fans hat.
Mhm. Ich glaube nämlich, bei Schweden treffen wir nämlich auf das entgegengesetzte Phänomen wie bei Ländern wie Polen oder Russland. Oder auch Malta, wie in einer anderen Folge erwähnt. Ich glaube, dass Schweden manchmal den ein oder anderen Punkt mehr bekommt, als es vielleicht verdient.
Oder es zumindest erwartet, denn es gibt ja, ich glaube, das ist in Schweden tatsächlich ein Nationaltrauertag mittlerweile. Der eine Tag, an dem Schweden es im Jahr 2010 nicht ins Finale schaffte.
Arme Anna Bergendahl.
Ich glaube, das war für alle dort ein extrem schlimmer Tag. Man redet in Schweden da immer noch von.
Ja, weil sie auch sonst nie im Halbfinale rausgeflogen sind. Nur dieses eine Mal.
Ich habe letztens noch mit der armen Interpretin, die das ausbaden musste, tatsächlich ein Interview gesehen, wo sie auch sagte, ich saß da auf dem Sofa, 9 Länder wurden schon vorgelesen und ich war zu 100% sicher, jetzt kommt gleich der Name Schweden. Also man ging oder geht, macht das, glaube ich, immer noch, geht mit einer extremen Selbstsicherheit in den Contest in Schweden.
Ja, man sieht in den Halbfinals, selbst wenn schon 8 oder 9 vorgelesen sind, man sieht sehr entspannte schwedische Künstler. Man sieht auch eine der ehemaligen Siegerinnen immer wieder beim Vorentscheid, nämlich Charlotte Pirelli.
Ich liebe Charlotte Pirelli.
Ja, sie macht mittlerweile eine Art von Schlager. Sie gewann nämlich 1999 unter dem Namen Charlotte Nielsen mit Take Me To Your Heaven in ESC schon. Kehrte dann 2008 zurück und erreichte dann einen eher mäßigen 18. Platz. Dann allerdings schon unter dem Namen Charlotte Pirelli.
Und seitdem ist sie ja immer wieder im Melodiefestivalen vertreten. Also die Frau ist nicht kaputt zu kriegen.
Nee. Und man drückte irgendwie immer die Daumen, dass es doch mal für eine Runde weiterreicht.
Ich finde sie halt unheimlich sympathisch.
Charlotte Pirelli ist unser Anspieltipp, a.k.a. Charlotte Nielsen. 1999 mit Take Me To Your Heaven gewann sie den ESC. Hört euch doch noch das Ganze mal an.
Tolles Lied. Wir machen weiter mit der Schweiz. Und die Schweiz ist ja seit 1956 dabei, das wissen wir ja, denn sie hat den ersten Song Contest ausgetragen und auch gleich gewonnen. Und wenn man durch die Geschichte der Schweiz düst und nach dem nächsten Sieg Ausschau hält, dann findet man ihn im Jahr 1988. Und das war dann auch der letzte Sieg der Schweiz. Gewonnen hat aber keine andere als die kanadische Sängerin Céline Dion. Die war mal beim ESC, hätten wir uns in der letzten Folge auch fragen können.
Haben wir natürlich nicht, weil wir wussten, dass sie in dieser Folge kommt.
Richtig, und dann hätte ja diese Folge jetzt keiner mehr gehört. Von daher, Céline Dion hat 300 Millionen Tonträger verkauft und diese allerdings erst nach ihrem Sieg. Also sie ist erst danach bekannt geworden.
Das lag bestimmt an der ESC-Plattform.
Ja, ich glaube auch, das war ihr Durchbruch, als sie in einem süßen kleinen Minirock und mit einer Dauerwelle für die Schweiz 1988 mit nur einem Punkt Vorsprung zum Zweitplatzierten den Sieg. Naja, nach Hause holen kann man nicht sagen als Kanadierin, aber in die Schweiz brachte. Ja, und danach wurde sie zu einer der erfolgreichsten Sängerinnen der Welt. Also die beiden Siege, das sind die großen Erfolge der Schweiz. Sie nahm insgesamt 61 Mal am Contest teil und setzte eigentlich nur aus, wenn sie aussetzen musste.
Stolze Zahl.
Ja, tatsächlich. Und nach vielen mittelmäßigen Platzierungen kam mit der Einführung der Halbfinals und der ganzen Fülle an Ländern, die beim ESC mit antraten, ja, so kleine, kann man nicht sagen, eine riesige Pechsträhne. Die zog sich durch die 90er Jahre und durch die 2000er regelmäßige aus im Halbfinale. Jahrelang, nachdem ich begonnen habe, mich intensiv damit zu beschäftigen, mit dem ESC, habe ich die Schweiz automatisch als Ausscheidungskandidat im Halbfinale immer gesehen.
Also es war dann Anti-Rumänien.
Das war Anti-Rumänien, klar. Ja, aber auch da wurde mein Schnitt zerstört. Im Jahr 2019, es ist der Schweiz natürlich extrem zu gönnen, da trat der Sänger Luca Henny an, seinerzeit DSDS-Gewinner, und brachte nicht nur das Finale, sondern fast auch ein Platz auf dem Treppchen, ein vierter Platz, also ein unheimlicher Erfolg nach einer jahrelangen Durststrecke. Damit setzte Luca Henny einen Aufwärtstrend und der Sänger Jean Stiers galt im Jahr 2020 und im Jahr 2021. In beiden Jahrgängen stellte er sich als Teilnehmer zur Verfügung als einer der großen Favoriten und wurde im Jahr 2021 Dritter und das sogar mit einem französischen Song. Die Schweiz ist wieder da, würde ich sagen.
Klingt sehr überzeugend, so was sie in den letzten Jahren machen.
Umso gespannter bin ich, was jetzt im nächsten Jahr folgt, ob man an diese Glückssträhne oder Erfolgssträhne, muss man ja eher sagen, weil es hatte wenig mit Glück, sondern mehr mit Qualität zu tun, ob sie anknüpfen können.
Bin ich auch schon sehr gespannt. Es geht weiter mit Serbien und Montenegro. Die sind für ein paar Jahre zusammen angetreten, als es damals noch ein Staat war vor der Trennung. Nämlich von 2004 bis 2005. 2006 zogen sie ihren Beitrag zurück und ab 2007 traten sie als zwei verschiedene Länder an. Dieser kurze Auftritt war relativ erfolgreich. Sie nahmen zweimal teil und schafften es, einen zweiten Platz und einen siebten Platz zu bekommen. Kurzer Auftritt, sehr erfolgreich. Platz 2 und 7 nimmt man, ne?
Ja, aber nichts im Vergleich zu der Leistung, die Serbien direkt nach dieser Trennung brachte. Im Jahr 2007, wo sie eigenständig antraten, knackten sie nämlich den Rekord, den wir gerade bei Polen erwähnt haben, mit dem Debüt auf Platz 2. Serbien schaffte mit dem Debüt den Gewinn, nämlich mit Molitva von Maria Serifovic.
Oh ja, ein wirklich auch inhaltlich richtungsweisender Song für den ESC.
Richtig, also ein ganz toller Song, auf Landessprache eben auch vorgetragen, von einer ganz interessanten Sängerin, die auch offen homosexuell ist. Das war 2007, als das Ganze war ja auch noch so ein kleiner Skandal.
Es war was ganz anderes als heute. Wenn man das heute in der Kultur vergleicht, gerade auch deutschlandmäßig, war das was ganz, ganz anderes, das 2007 irgendwo öffentlich zu machen. Sieht man ja gerade an so Politikern wie Westerwelle damals oder so, als heutzutage. Und das war es in ganz Europa ja auch noch.
Schön, dass sich in 15 Jahren so viel getan hat. Damals eben so ein kleiner Skandal, der aber auch eben dazu beitrug, dass das Lied populär wurde und letztendlich auch gewonnen hat. Ein großer Erfolg für Serbien, der einzige Sieg bis jetzt von Serbien. Man konnte danach aber auch noch ganz gute Erfolge einfahren, zum Beispiel auch noch einen dritten Platz im Jahr 2012. Es gab zwei Halbfinal-Aus in der letzten Zeit und ansonsten konnte sich Serbien aber immer fürs Finale qualifizieren.
Ja, Serbien hatte auch eine Zeit lang ziemlich solide Songs, war ein ziemliches Brett jedes Jahr, konnte man auch irgendwo mit dem Finaleinzug rechnen.
Ja, wie ging es denn mit Montenegro weiter?
Ah, weniger gut, muss ich sagen. Also nicht mal der Hälfte des Erfolgs, den Serbien hatte. Montenegro nahm 2007 dann ja auch zum ersten Mal alleine teil. Bis 2019, deren letzte Teilnahme. 2022 sind sie wieder dabei, Gott sei Dank. Stand der Teilnahmen sind es jetzt 11 bisher. Und die höchste Platzierung ist ein 13. Platz. Aber es, wenn man genauer hinguckt, sieht es noch schlimmer aus. Nämlich nur 2014 und 2015 reicht es überhaupt fürs Finale. Einmal sprang ein 19. Platz raus und einmal ein 13. Der Rest waren wirklich alles Halbfinal aus. Und die letzten 2 Jahre dann eine Nicht-Teilnahme. Das hatten zwischen 2010 und 2011 auch schon einmal. Aber 2022, wie gesagt, wieder dabei. Und vielleicht ja mit ein bisschen mehr Erfolg. Ich hoffe es. Ich würde ihnen echt eine Finalteilnahme wieder wünschen. Es ist häufig bei Montenegro, dass es doch sehr traditionell ist.
Und die beiden Titel, die sich qualifiziert haben, wenn ich mal zurückblicke, die fand ich aber auch tatsächlich außerordentlich gut im Vergleich zum Rest. Also da, die hätte ich auch ins Finale gewählt. Da wurden sie schon irgendwie honoriert.
Genau, das war einmal 2015 Knäs mit Adio. Ein toller Song. Die Bühne war gar nichts Besonderes, aber der hat ihn wirklich extrem gut gesungen. Mhm. Sehr melodisch, toller Song auf Landessprache. Und genauso wie Sergej Setković im Jahr davor mit Moj Svijet, der auch eine wirklich, wirklich schöne Ballade an den Tag gelegt hat auf Landessprache. Ich habe den Song damals sehr, sehr gerne gemocht.
Ja, also im Vergleich zum Rest, denke ich mir, also
das hat sich abgehoben.
Das hat sich abgehoben und ist deswegen ins Finale gekommen.
Genau. Ich hoffe, dass sie irgendwo da vielleicht ansetzen. Du hast von Serbien noch einen Anspieltipp für uns.
Oh ja, habe ich gerade drüber gesprochen. Sie haben ja im Jahr 2007 gewonnen mit dem Titel Molitva von Maria Serifovic. Und den würde ich euch doch zum Schluss noch mal ans Herz legen. Ist ein ganz, ganz toller Titel, ein ganz prägnanter und dafür eine Empfehlung von uns.
So, das war's heute schon wieder.
Ach Herr Jemine, sind wir schon wieder fertig?
Ja. Ich gucke noch mal, ob ich noch Norwegen Urlaub kriege.
Guckst du gerade nach?
Ja.
Ja, also ich schmink mir das jetzt mittlerweile ab. Ich fahre nicht mehr. Ich warte einfach hier, genau hier. Und du kommst nächste Woche einfach nach deinem Norwegen-Urlaub hier hin und wir sprechen weiter über die Länder, okay?
Ja.
Ich mach's mir gemütlich.
Das klingt vielleicht doch auch gar nicht schlecht. Ne? Vielleicht sollte ich doch lieber den Bildband Norwegen die schönsten Fjorde kaufen.
Ja, aber mit Maske.
Mit Maske natürlich.
Denn sicher ist sicher.
Ja.
Ja. Gut, Maske aufsetzen. Ansonsten kümmern wir uns im Internet noch um ein paar Dinge, zum Beispiel bei Facebook,
bei YouTube
und bei Instagram.
Und ich würde sagen, bis dahin.
Auf Wiederhören.